die Geschichte des Tuches von Manopello. Es ist zum Teil eine Kriminalgeschichte, es ist eine Materialgeschichte von Muschelseide, aus der das Tuch gemacht ist. Zum Teil ist es eine Meditation zum Thema Wahrheit und ein Nachdenken über die Spuren Jesu in unserer Welt, dort, wo wir sie vielleicht nicht vermuten. Beschäftigt man sich damit, gibt es mehr Fragen als Antworten. Besucht man das Tuch, ist ebenfalls noch nichts endgültig entschieden. Hinter dem Altar steht es erhöht wie ein großes Dia in einer Art Monstranz. Der Journalist Paul Badde hat sich lange und intensiv mit dem Stück Stoff beschäftigt und ein Buch darüber geschrieben. Mit ihm habe ich mich über das Tuch, seine Geschichte und die Frage nach Christi Gesicht unterhalten. Meine erste Frage: Wie kommt er eigentlich dazu, sich damit zu beschäftigen?
Ich bin hineingestolpert. Ich habe das schon oft davon gehört, ich hatte es aber nie ernst nehmen können. Bis ich eines Tages dachte, ich hatte mit der ersten Digitalkamera, die ich hatte, die war mir gegeben worden in Berlin, dann war ich nach Jerusalem entsandt worden. Da war ich geflogen vor Jerusalem wollte ich Auschwitz sehen. Da bin ich nach Auschwitz geflogen, habe da Fotos gemacht, die ersten von dem Grab von Edith Stein. Dann war ich nach Italien geflogen, Loreto, wollte ich meiner Frau nochmal zeigen. Und dann dachte ich, sage ich meiner Frau, ich muss dir das eine Bild nochmal zeigen, das habe ich gesehen, das ist mir runtergefahren, habe ich die ersten Fotos gemacht. Die ersten Fotos, überhaupt digitale Fotos, die in meinem Computer waren. Und die saßen in meinem Computer in Jerusalem, immer wieder sprangen die mal hoch, dass ich darüber gestolpert bin. Und bis ich eines sage, ich hätte ja gehört, was darüber erzählt worden war, bis ich eines Tages dachte, was ist eigentlich, wenn das stimmt? Dass das wirklich das wahre Bild ist, die Veronika, das Abgabild, die ganzen Namen, die es dafür gibt. Und dann dachte ich, das muss ich mir nochmal anschauen. Und da bin ich hingefahren und dann hatte ich die Kamera dabei, ich wusste mittlerweile, ich bin noch besser fotografiert und hatte dann verschiedene Dinge auch ausprobiert. Und plötzlich dachte ich, das geht überhaupt, es geht überhaupt nicht, es gibt gar keine andere Möglichkeit, das muss es sein, es gibt nichts Vergleichbares dazu.
Vielleicht ein, zwei Sätze noch dazu. Was ist das? Das ist ja Muschelseide, also recht rares Material. Man sieht das Gesicht eines Mannes, aber was ist das? Wenn es echt ist, was ist das dann?
Es gibt verschiedene Namen dafür. Es hat den ersten Namen, der dafür gefallen ist in der Weltgeschichte, ist Sudarion. Im Evangelium des Johannes, in der Sequenz der Auferstehung, wo Johannes und Petrus morgen zum Grab laufen. Und die finden das Grab nicht leer, sondern da sind Objekte drin, Tücher. Und abseits davon sagen wir ganz ausdrücklich, gefaltet oder geknotet, lag das Sudarion. Wer das Grab kennt in Jerusalem, weiß, abseits von der Bank kann nur heißen auf dem Boden. Nur auf dem Boden aber war es überhaupt möglich. Wissen Sie, wenn Sie in das Jerusalem, in das Grab, wenn Sie das Grab kennen, die Grabkammer, die Struktur ist damals wie heute, die ist wiederhergestellt worden. Wenn man da reingeht ohne Lampen, ohne Licht, dann sieht man gar nichts. Und das war aber morgens mit den ersten Sonnenstrahlen. Das wird genau beschrieben. Maria Magdalena war so dunkel, dann lief sie zu Johannes und Petrus, dann kamen die eine halbe Stunde später, es war eine Morgendämmerung. Das Grab zeigte nach Osten. Das heißt, die ersten Sonnenstrahlen gingen durch den kleinen Eingang rein. Aber auch mit den ersten Sonnenstrahlen sieht man auf der Bank nichts. Es ist einfach technisch unmöglich. Das Einzige, wo was hinfallen konnte, Licht hinfallen konnte, war auf dem Boden, da abseits. Und dieses Tuch, diese Muschelseite, die ist lichtaktiv. Nur bei Licht fängt sie an zu scheinen und zu flimmern.
Das heißt so etwas wie Phosphorisieren, kann ich mir das vorstellen? Oder?
Man kann es sich nicht vorstellen. Es ist einzigartig, auch weil die Muschelseite selbst ist ein wunderschöner alter Stoff, aber der trägt überhaupt keine Bilder. Man kann ihn nicht bemalen, man kann ihn nicht bedrucken, man kann ihn nicht färben. Also dieses Bild ist einfach so unerklärlich, wie jedes Wunder unerklärlich ist in Lucht. Wo nur in Lucht, dann sieht man die Krücken, die an der Wand hängen, da kann man hören, ja, die hat jemand die Krücken weggeworfen, weil er wieder gehen konnte. Und dann ist das Wunder ist weggegangen. Man muss sich davon erzählen lassen. Hier hat man was vor Augen, es läuft nicht weg. Man kann nur das Licht an- und ausmachen, dann sieht man es changiert, dass es ein lebendiges Bild ist.
Also, Manopello ist eine Ortschaft in Mittelitalien, vielleicht für die Menschen, die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht gehört haben. Wie habe ich mir das vorzustellen? Das ist ein kleines Dorf, nehme ich mal an, oder eine Kirche?
Das ist eine Kirche auf einem Hügel hinter einem Dorf. Und das ist interessant. Das ist heute noch am Rand des Majella-Naturschutzgebietes. ich weiß, vor 2 Jahren waren wir da, da hatten nachts davor hatten Wölfe Schafe gerissen. Das ist heute noch wild. Ich weiß, als ich zum ersten Mal hinkam, das war nur Hundegebell, sonst gar nichts gab es da. Das war also auf der anderen Seite vom Mond, von Rom aus. Und das ist ganz wichtig, weil dieses Bild ist natürlich nicht da gemalt worden, ist auch nicht da entstanden. Es ist da hingekommen, mit allerhöchsten Wahrscheinlichkeit, alles deutet darauf hin, im Zusammenhang des Sacco di Roma im Mai 1527, als deutsche und spanische Landknechte hier Rom geplündert haben, als sie den Vatikan geplündert haben. Die Schweizer Garde, die da zum Großen da niedergemacht worden ist, die hatten damals eine Flagge von Sixtus dem Julius II. Geschenkt bekommen. Da waren auf der Flagge der Schweizer Garde waren die 2 Schlüssel Petri zu sehen und davor dieses Bild. Man sieht es vollkommen eindeutig, dass das gleiche Bild ist, was heute in Manopel hängt. Das war damals der Kronschatz von St. Peter. Der Grundstein von Neu-St. Peter ist gelegt worden am 18. April 1506. Außerhalb der alten Basilika, Petersbasilika. Der Grundstein ist aber gelegt worden von Anfang an als der Pfeiler der Veronika. Er ist gebaut worden als Schatztruhe dieses bedeutendsten Schatzes, den die hatten.
Das ist jetzt eine der Vierungssäulen. Eine der Vierungs.
Vorne links. Vorne links von der Confessio, von dem Papstaltar, ist das die Vierungssäule, wo noch eine allegorische Figur hält, noch das Bild. Und das ist gebaut worden von Anfang an, um diesen Schatz zu hüten. Der war vorher, das können Sie in den Grotten des Vatikans sehen, da gibt es so viele Bilder von Alt-St. Peter, wo das kleine Ostensarium ist, das ist der kleine Schrein, wo es früher aufbewahrt wurde. Das war etwa da, wo heute die Pietà von Michelangelo ist. Das war ein kleiner Altar. Und das, weil dieses Tuch, nachdem es bekannt geworden war, nachdem es zum ersten Mal gezeigt worden war, etwa seit dem Jahr 1200, das war schon länger hier, ist gezeigt worden, hat es sehr schnell Millionen von Pilger angezogen. Und zwar immer am Sonntag Omnisterra, das ist der erste Sonntag nach Epiphanie, nach 6. Januar, wurde in der Prozession, hatte der Papst dieses Bild von St. Peter zu Santo Spirito gebracht, zu den Kranken. Eine Prozession hin und zurück. So am Anfang war es nur einmal im Jahr, und dann gab es am Karfreitag, dann wurde es immer öfter. Und dieses Bild wurde der Pilgermagnet überhaupt. Es gibt und gab 4 große Pilgerorte damals. Das war einmal Jerusalem, das Zeichen war die Palme, dann war es Santiago, das Zeichen war die Muschel, dann war noch Paris, das Zeichen war die Dornenkrone, die Ludwig der Fromme gekauft hat, der heilige Ludwig gekauft hatte. Und hier war es nicht, also das Pilgerabzeichen, das war nicht die Schlüssel des Papstes, das war der Vera-Ikon, dieses Bild, das Sanctum Sudarium, das heilige Schweißtuch.
Warum ist das Wissen um dieses Sudarium verschwunden? Also selbst wenn man die Geschichte studiert, man kommt ja überhaupt nicht darauf, dass das, die Apostelgräber hört man, aber dass das jetzt das Wichtigste gewesen sein soll für Jahrhunderte.
Ja, das hat eine sehr einfache Erklärung. Wir müssen uns das vorstellen, wir müssen ein bisschen zurückdenken in die Zeit der Renaissance, wo es große Genies gab, aber auch große Schurkereien. Und in diesem Moment ist es eben verschwunden, 1527. Das war aber der kostbarste Schatz, den die Päpste hier hatten. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie wären Papst. Und Sie müssen den kostbarsten Schatz hier in Rom beschützen und verwahren und verwalten. Wenn Ihnen dieser Schatz abhanden käme, im ersten Schreck würden Sie nur eins sagen, das darf nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Im zweiten Gedanken würden Sie sagen, Moment, da sagen wir nichts von, wir kriegen das wieder. Und das war der Gedanke. Und dieser Gedanke hat sich festgebrannt. Dachten, das kennt ja keiner verkauft. Wo soll das denn hin? Das kriegen wir wieder. Aber es kam nicht wieder. Und dann, weil die Päpste damals, auch später Urban der Achte, weil sie sich nicht trauten zu sagen, uns ist das Kostbarste abhanden gekommen, dumm gelaufen, ist man nachher auf die Idee gekommen, in dieser neuen Veronika-Säule, in dem Pfeiler, es wurde nie gesagt, dass das weggekommen war, sondern wurde einfach eine Kopie dafür gemalt, eigentlich relativ spät, nachdem klar wurde, das Bild kommt nicht zurück. Dieses Bild wurde in einen Rahmen, in einen sehr kostbaren Rahmen reingesetzt, der links einen Bach locker hat, vorne hat einen Spitzbart. Von weitem denkt man, aha, da oben ist ein Gesicht, von sehr weitem. Und das war noch ein bisschen bemalt. Es gibt nur zwei Probleme dabei. Einmal, man muss auch da vom Humor des lieben Gottes was sprechen. Dieses Bild ist mittlerweile völlig verwittert. Die Farbe, mit der es gemalt worden ist, ist weg. Und der Rahmen, der dafür gebaut worden ist, für dieses Bild, ist größer als das Original. Das kann man ganz leicht feststellen, weil der originale Rahmen, mit dem die Päpste es noch von St. Paul zu Santo Spirito getragen haben, den gibt es heute noch in der Schatzkammer des Vatikans, in der Schatzkammer St. Peters. Ein wunderschöner Rahmen, Kristallrahmen, mit einer Kristallscheibe, also ein Holzrahmen, mit einer Kristallscheibe und eine zweite Kristallscheibe ist zerbrochen. Das ist auch bei dem neuen, bei der, wie soll ich sagen, Kopie oder bei dem Ersatz, ist es auch eine andere Sache. Dieses Bild ist nicht durchsichtig, dieser Schleier ist durchsichtig. Doch er konnte nur gezeigt werden zwischen zwei Glasscheiben. Das kann man im alten Rahmen noch sehen, der heute noch St. Peter ist, der im Grunde so aussieht wie heute in Manopello.
Das heißt, es ist dann beim Sacco di Roma erstmal in Sicherheit gebracht worden, weggebracht worden, genau. Dann in Vergessenheit geraten. Ja. Wie kommt es nach Manopello?
Das, sehr wahrscheinlich war es hier der Kommandant der Engelsburg. Der hatte Besitzungen in Manopello. Sie wissen, wie viele Heiligtümer es hier gibt, das ist in Italien nichts Besonderes. Das heißt, dieses Tuch, der größte Schatz der Christenheit, kann man sagen, hat sie sich verborgen als lokales Heiligtum unter vielen Heiligtümern. Wissen Sie, da gibt es in der Nähe, in Tal di Acozzo gibt es auch ein heiliges Gesicht. Das ist brutal gemalt, eine brutale alte Kopie von dem, was es gab. Man muss dazu ja wissen, das Gesicht, das die Christen denken, sie haben ein Gesicht Gottes, das ist ja so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal der Christenheit. Das würde ja keinem Juden einfallen zu sagen, wir wissen, wie Gott aussieht. Das würde auch keinem Musulmanen einfallen, also überhaupt nicht. Die haben 100 Namen für Gott, aber das Gesicht ist undenkbar. Das würde auch keiner anderen an der Religion anfallen. Wir glauben aber, dass Gott Mensch geworden ist, also dass wir von daher schon ein Gesicht haben, aber von daher ist, dass Gott sein Gesicht gezeigt hat, nicht ihr Gesicht, nicht mein Gesicht, sondern ein Gesicht gezeigt hat. Das ist wirklich das Alleinstellungsmerkmal der Christenheit, dass wir wissen, das hatte nachdem Benedikt XVI. Am 1. September 2006 war nach Manopello gefahren. Eine Woche später sagte er auf der Generalaudienz am Petersplatz, wenn wir wissen wollen, wer Gott ist, müssen wir in das Gesicht seines Sohnes schauen. Da sehen wir, wer Gott ist und wie Gott ist. Also das ist eine der Kernbotschaften des Christentums, dass Gott ist Mensch geworden. Das Christentum ist keine Buchreligion, ist eine das inkarnierte Religion. Der ist im Herzen, das sagt auch Johannes Paul schon dauernd, dass im Herzen der Christenheit steht eine Person.
Wir haben dann ja ein Bild, von dem wir nicht genau wissen, wie es eigentlich zustande gekommen ist. Ich glaube, darauf können wir uns sehr, sehr schnell einigen. Ja. Ich erinnere mich zurück an die Meditation Benedikt XVI. In Turin vor dem Grabentuch. Da spricht er ja, er erklärt ja nicht, ob das richtig ist oder nicht richtig ist, aber er macht ja eine sehr, wie ich finde, sehr, 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 sehr tiefe, sehr spirituelle Einführung dazu. Sie sagen nun, dieses Bild ist die Veda-Ikona, ist das wahre Bild. Warum ist das wichtig? Also muss ich das akzeptieren, dass das richtig ist? Oder ist das im Rahmen eines jeden Menschen das zu entscheiden für sich?
Nein, das ist ganz wichtig. Und zwar, wie der Name es sagt, Veda-Ikona, das hat mit Wahrheit zu tun. Wenn wir diese Bilder haben und wenn sie authentisch sind, wir können sagen, das ist nicht authentisch. Wenn sie aber authentisch ist, dann sind sie natürlich ungeheuer wichtig. Wenn das Turiner Grab aus dem Grab Christi kommt, und es gibt im Grunde, es ist mit nichts anderem kompatibel, es ist nicht nachzumachen, es ist auch nicht gemalt. Die Blutflecken sind echt, aber kein Mensch weiß, wie der Schatten reingekommen ist. Wenn die aus dem Grab kommen, dann ist es natürlich wichtig. Das heißt, wir müssen natürlich sehen, was bedeutet das für uns. Weil das Turiner Grabtuch, das hatte schon eine jahrhundertelange Verehrung hinter sich, als es im Jahr 1898 erstmals fotografiert wurde. Mit dieser analogen Fotografie hat dieses Bild einen ungeheuren Katapultsprung in die Öffentlichkeit und in die Wissenschaft gemacht. Seitdem ist Turin das besterforschteste Textilstück der Erde geworden. 100 Jahre später mit der Digitalfotografie, das Tuch in Manopello lässt sich gar nicht so fotografieren, digital sehr viel besser, macht dieses Bild wieder einen Sprung. Und im Grunde mit dem Besuch von Papst Benedikt haben sich diese Bilder in die ganze Welt fortgesetzt. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, es ist darum wichtig, weil die Wahrheit wichtig ist. Entweder ist es das, entweder, also wenn es gibt, man kann alles durchrechnen, man kann alles durchprobieren, es lässt sich nicht kopieren. Da muss man die Frage stellen, wie ist es gekommen? Wir können sagen, wir wissen nicht, wie es gekommen ist. Aber was wir sagen können ist, eins, es zeigt, es redet von dem, wovon die Evangelien reden. Es ist kein Widerspruch, es erzählt keine andere Geschichte, es erzählt dir, es füllt die Geschichte der Evangelien fast aus. Es ist das Gesicht, was durch die Wände geht, was den Mund geöffnet hat, was lebt, was in die Mitte tritt und sagt, der Friede sei mit euch.
Bei Turin gibt es ja eine lange, lange Diskussion. Ist es wahr, ist es nicht wahr? In den letzten Jahren hat es ja immer mehr auch wissenschaftliche Kommentare gegeben, die sagen, also die ganzen Ablehnungen des Turiner Grabtuches, die stimmen so nicht. Also man muss doch mehr gucken, vielleicht ist es doch eher, zwar schon 2000 Jahre alt. Ich nehme mal an, ich rate jetzt einfach mal, wenn man sich Manopello anschauen würde, wissenschaftlich hätte man die gleiche Diskussion, vielleicht mit anderen Mitteln. Aber letztlich genau festlegen, mit unseren menschlichen Mitteln lässt sich das nicht. Bleibt es dann eine Glaubensentscheidung?
Es bleibt, man sieht, es lässt sich etwas, was sie nicht festlegen lässt. Und das heißt, es glaubt, es bleiben die Pilgerfragen, denen sind diese Diskussionen fremd, die wir führen. Was ich sagen will, dieses Bild ist gerade erst in unserer Zeit, doch das auf, Manopello. Das ist gerade 10 Jahre her. Davor, bis zum Jahr 1996, war noch ein Vorhang drum, wurde es noch gar nicht gezeigt. Das ist ein Bild für digitale Zeitalter. Also Manopello ist jetzt schon ist ein Fluchtpunkt der ökumenischen Neuevangelisierung geworden, wo Protestanten genauso vor in Tränen ausbrechen wie, ich habe Chinesen gesehen, die können kein Wort Italienisch, die können gar kein Wort von unseren Sprachen, die nur Tränen überstreben, bestimmt davor sind. Wissen Sie, dieses Tuch, beide Tücher reden von zweierlei. Sie reden von der Inkarnation und von der Resurrektion, von der Auferstehung. Das sind natürlich die beiden Kernbegriffe des Christlichen. Die Frage ist, ist Wahrheit wichtig? Das ist natürlich, da werden Sie sagen, das ist wichtig. Und hier dieses Stück ist, wenn man versucht, das zu erfassen, dann könnte man sagen, das ist wie ein Stück materieller Wahrheit, was es ja gar nicht gibt. Wahrheit ist ein philosophischer Begriff. Aber hier eben springt der philosophische Begriff, überspringt diese materielle Schranke, wo es ein Stück materieller Wahrheit wird. Was nicht anders zu erklären ist und was einen anschaut, wo der Blick durch Mark und Bein geht, nicht als zorniger Gott, sondern mit seinem unglaublichen Erbarmen, was es mit dem es jeden Mann schaut.